Der Vier-Augen-Podcast.
Herzlich willkommen zur ultimativen Vier-Augen-Film-Ranking-Show, a.k.a. Folge 13 von unserem Unter-Vier-Augen-Podcast. Wie immer mit mir, mit Johannes und auch mit Marius, der sich gleich auch selbst vorstellt, weil das Thema nämlich von ihm ist. Marius, was machen wir heute?
Hallo an alle Hörerinnen und Hörer und so weiter. Film-Ranking ist vielleicht jetzt nicht so die richtige Bezeichnung, und zwar, mir geht's heute, das habe ich mir so als Thema überlegt, mir geht's heute um Bildungslücken, und zwar jetzt nicht allgemein, sondern in Bezug auf Filme. Wir gucken ja schon beide sehr lange Filme, du sogar, im Kino sogar, warst du, glaube ich, ein paar Jahre vor mir das erste Mal im Kino, also sagen wir grob seit gut 30 Jahren. Und wir gucken recht viele Filme oder haben recht viele Filme geguckt. Ich jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten vielleicht ein bisschen mehr als du. Aber dennoch, jedes Hobby-Cineast, jeder Filmfan hat Bildungslücken. Und um die soll es heute gehen. Und da hab ich jetzt mal eine Top-Liste hergenommen. An derer werden wir einfach mal gucken, was haben wir da so für Bildungslücken und dann auch vielleicht uns überlegen im zweiten Schritt, welche Filme sind aus unserer Sicht so wichtig, dass man die als Filmfan gesehen haben sollte. Die Liste, um die es geht, ist, die kennen viele bestimmt auch, das ist die Top 250 auf imdb.com. Die setzt sich ja aus der Durchschnittsbewertung der User von imdb.com zusammen, also sprich von 1 bis 10, und der bestbewerteste Film ist eben 1 und der auch gut bewertet, aber nicht ganz so, aber trotzdem Top-Film, ist dann eben auf 250. Man könnte jetzt natürlich noch ganz andere Listen dazu nehmen, da gibt es zum Beispiel British Film Institute, American Film Institute oder eher europäisch geprägte Listen oder die BBC-Liste der besten Filme des 21. Jahrhunderts und so weiter und so fort. Aber wir haben nicht ewige Kapazitäten und ewig Zeit, deswegen nehmen wir nur die eine Liste.
Ja, vielleicht schauen wir uns ja eine andere irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt mal an.
Das könnte man sich ja mal vornehmen.
Auf jeden Fall ist es so klar, deswegen, es ist ein Ranking, was Nutzerinnen und Nutzer zusammengestellt haben. Das muss man immer sehen.
Ja.
Dementsprechend kann es natürlich sein, dass diese Liste an sich auch Bildungslücken wiederum selber hat. Ja, also klar, das ist kein Anspruch auf Vollständigkeit, einfach eine Durchschnittsbewertung von 250 Filmen, die sich aber aus wirklich Millionen von Bewertungen zusammensetzen. Das ist, glaube ich, das ganz Interessante daran.
Genau, ja.
Also,
ja.
Wenn man allein den Platz 1 dann anschaut, da liegen 3 Millionen Bewertungen zugrunde. Und dementsprechend ist es schon, glaube ich, eine ganz interessante Liste. Wobei, du hast es im Vorgespräch schon gesagt, ist in gewisser Weise einseitig. Es gibt ein paar Sachen, über die man da diskutieren kann. Aber auf jeden Fall, wir wollen uns die mal ein bisschen genauer anschauen und eben gucken, was haben wir aus der Liste vielleicht nicht gesehen? Was fehlt uns vielleicht in der Liste auch? Das sind so Dinge, die wir uns dann heute mal anschauen wollen. Und die erste interessante Frage für mich, als ich mir die 250 Filme mal angeschaut habe in der Liste, war, wie weit kann ich in der Liste vordringen bis zum ersten Film, den ich nicht gesehen habe? Wie war es denn bei dir, Marius? Da geht's relativ weit vorne los, habe ich schon gehört, oder?
Also du meinst, ich fange bei 1 an und bis dann der erste Film kommt, den ich nicht gesehen habe.
Ganz genau.
Ja, ich habe die ersten beiden Filme nicht gesehen, und zwar die Verurteilten nach der Kurzgeschichte von Stephen King. Ich habe allerdings die Kurzgeschichte von Stephen King vor...
Bei mir ist es umgekehrt.
25 Jahren oder so gelesen. Ja. Also ich habe die Verurteilten nicht gesehen, will ich aber durchaus mal. Also der steht durchaus aus meiner erweiterten Liste. Und dann oute ich mich jetzt mal hier gleich, das ist gleich die erste aus Sicht vieler Filmfans, gravierende Lücke. Ich habe keinen einzigen Film aus der Pate-Trilogie gesehen, und der Pate Teil 1 ist hier auf Platz 2 mit 2,1 Millionen Bewertungen. Also Das sind meine ersten großen Lücken, die Pate-Trilogie, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich muss auch ehrlich sagen, also ich glaube, dass die gut sind, aber es interessiert mich vom Thema her nicht so sehr. Deswegen habe ich die nicht gesehen und bin ich da jetzt nicht so dahinter, die jetzt unbedingt anzuschauen. Aber ich denke schon, dass die gut sind, weil die sind ja auch preisgekrönt und von mehreren Generationen von Filmfans werden die immer wieder als wichtige und toll inszenierte und toll gespielte Filme herangezogen. Also von daher, vielleicht komme ich irgendwann mal doch dazu, aber es ist jetzt aktuell nicht so, dass ich jetzt sage, muss ich unbedingt schauen. Ist eine Lücke definitiv, aber bin ich jetzt nicht so zur Zeit drauf, erpicht, die zu schließen.
Ja, ich habe die tatsächlich alle gesehen, schon vor längerer Zeit auch und den 1er und 2er auch mit meiner Frau zusammen. Der 3er ist tatsächlich irgendwann schon vor ein paar Jahren mal aufgenommen aus dem Fernsehen auf unserem Festplattenreceiver gelandet und da liegt er auch immer noch. Vielleicht auch deswegen, weil die Filme recht lang sind. Also man muss sich da wirklich dann auch immer Zeit für nehmen. Beim Dreier haben wir es irgendwie bisher nicht geschafft. Aber wie schaut's denn jetzt bei mir aus? Also ich habe mal, wie gesagt, mir die Liste angeschaut und geguckt, auch wo ist bei mir denn die erste Lücke? Wir wollen jetzt kein Ratespiel draus machen, aber was meinst du, Marius, wo könnte denn bei mir so die erste Lücke sein? Also wie gesagt, 1 und 2 habe ich schon mal gesehen. Wo könnte die sein? Was habe ich vielleicht nicht gesehen?
Ich hätte jetzt gedacht, du hättest den auf Platz 3 auch gesehen.
Den habe ich auch gesehen, genau.
Ja, dann kommt ja der Pate 2. Also bei mir geht es dann gleich weiter mit Platz 5, die 12 Geschworenen, den habe ich auch nicht gesehen. Ich denke mal, du hast den wahrscheinlich gesehen,
Den habe ich oder? Gesehen, ja.
Gut, dann ist es wahrscheinlich Platz 10, zwei glorreiche Halunken.
Den habe ich tatsächlich auch gesehen.
Oh.
Also die Sache abzukürzen, wir haben uns über Platz 8 schon in einer anderen Folge mal unterhalten. Platz 8 ist nämlich Pulp Fiction. Den habe ich gesehen, ich kann aber nicht sagen, dass ich ihn komplett gesehen habe, weil ich eben mehrfach die Versuche gestartet habe und jedes Mal an irgendeiner Stelle eingeschlafen bin. Also, ja, habe ich gesehen, aber nicht vollständig. Aber tatsächlich ist die erste Lücke bei mir in der Liste Film Nummer 22.
Oh!
Das ist nämlich die Sieben Samurai von 1954. Den habe ich nicht gesehen und tatsächlich Filme 1 bis 21 habe ich gesehen. Das hat mich selber sehr, sehr überrascht, muss ich also ganz ehrlich sagen.
Ja, also das ist interessant, weil ich habe wirklich die ersten, also 1, 2, 4, 5... Ich habe auch Platz 8 Pulp Fiction noch nicht gesehen, den will ich jetzt aber demnächst mal gucken, den will ich eigentlich schon lang mal gucken, weil ich Sachen von Tarantino, da kenne ich halt so die neueren Sachen eher, die finde ich teilweise auch ganz gelungen und interessant. Platz 7 habe ich auch nicht gesehen, nämlich Schindlers Liste, Pulp Fiction und Schindlers Liste sind auch beides Bildungslücken, für die ich mich auch durchaus ein bisschen schäme, vor allem Schindlers Liste.
Also der lohnt sich wirklich, den würde ich dir sehr, sehr ans Herz legen. Ja. Das ist an den kann ich mich auch, obwohl es viele Jahre her ist, immer noch sehr, sehr gut erinnern, weil es einfach ein wirklich toller Film ist.
Ja, und ansonsten, ich habe auch, wenn wir es gerade mal weitermachen, Fight Club auf 13 habe ich nicht gesehen. Also ich habe irgendwie so dieses, das sind jetzt teilweise ja so Filme aus den 1990ern, Fight Club war ich glaube ich mit 18, als der rauskam, noch ein bisschen zu grün hinter den Ohren und hätte den wahrscheinlich auch damals nicht verstanden, wobei ich befürchte, dass ich glaube ich den großen Plot-Twist schon irgendwie irgendwo gelesen habe. Dann geht's jetzt weiter mit Gangsterfilmen, Goodfellas, Einer flog über das Kuckucksnest habe ich auch nicht gesehen, denke ich, ist auch eine Bildungslücke. Und dann hast du gesagt bis 22, also ich habe 7 nicht gesehen, interessiert mich jetzt aber auch nicht so, ist das Leben nicht schön? Ist es nicht dieser Film, der immer an Weihnachten kommt, der so eine Komödie ist?
James Stewart und bei dem Film ist tatsächlich bei mir ein X dran, weil ich mir mal Filme ein bisschen markiert habe, die mir aus irgendeinem Grund relativ gut in Erinnerung geblieben sind. Und es ist bei dem in der Tat so, also der kommt immer zu Weihnachten auf Arte und Co., also auf so eher den Sendern, die wirklich auch gern so ältere Filme zeigen. Und ich Ich will nicht sagen, ich bin James Stewart-Fan, aber ich habe mit dem verdammt viele Filme gesehen. Und das ist einfach so ein Wohlfühlfilm, weil glaube ich, jeder schon mal im Leben so die Szene erlebt hat, dass plötzlich irgendwas auf dich einbricht, mit dem du überhaupt nicht rechnest und es läuft einfach gar nichts mehr, egal was du tust. Und dann passiert irgendwas, was doch wieder gut ist und dreht die ganze Situation um. Und insofern, der Film, der hat mich, den habe ich schon einige Male gesehen und der an den erinnere ich mich immer noch gern. Also das ist kein Film, den ich ganz ehrlich in der Liste so weit vorne erwartet hätte, weil er einfach schon ein bisschen sehr kitschig auch ist. Aber trotzdem ist ein sehr, sehr schöner Film, muss man sagen.
Ich glaube, das ist ein ziemlicher Klassiker und vor allem, weil das auch so ein Weihnachtsklassiker ist, ist der auch einigermaßen weit oben mit dabei, hat 500.000 Bewertungen. Dann gehen wir mal weiter. Also die Sieben Samurai habe ich auch nicht gesehen. Der würde mich aber auch interessieren, weil ich weiß nicht, ob du es weißt. Es gibt ja die glorreiche Sieben, den Western. Der wiederum geht zurück auf die Sieben Samurai, also den japanischen Film. Und die Sieben Samurai gehen wiederum zurück auf alte griechische Sagen, die Sieben gegen Theben. Also von daher ist es so eine schöne kulturelle Kette von antikes Griechenland nach Japan, nach USA und in den Western und genau. Was ich jetzt auch nicht gesehen habe, auf 23 Schweigen der Lämmer. Ich interessiere mich aber ehrlich gesagt auch nicht so für so Serienkiller-Zeug. Das finde ich eher meistens eher schwierig, um nicht zu sagen teilweise widerlich. Also das bin ich jetzt auch ein bisschen raus. Also
Ich habe die nächsten auf der Liste da wieder gesehen bis Platz 30. Das ist dann Zurück in die Zukunft. Und dann kommt wieder eine Bildungslücke in dem Sinn, wenn man die Liste jetzt zugrunde legt, auf 31. Und ich muss sagen, den Film kenne ich gar nicht.
Ich habe den auch nicht gesehen, 31, nicht 32, nicht. Also der Pianist ist auf 32. Ich habe allerdings so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass ich vor ein paar Wochen Der Brutalist gesehen habe, wo es auch um, sag jetzt mal, Holocaust geht und Adrian Brody die Hauptrolle spielt, einen Holocaust-Überlebenden, habe ich das Gefühl, dass das wahrscheinlich so ähnlich ist mit dir, Pianist, nur dass der Pianist nur 2,5 Stunden geht und nicht 3,5. Aber der ist auch durchaus, Platz 31 ist Chihiros Reise ins Zauberland, oder wie er im Englischen auch heißt, Spirited Away von Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki, also Studio Ghibli-Filme, habe ich auch noch ganz große Bildungslücken, da habe ich noch nicht viel gesehen. Ich würde jetzt eigentlich mal zumindest für mich so weitermachen, dass ich jetzt mal so ein bisschen so überlege noch. Ich habe mir mal eine Liste gemacht mit großen Bildungslücken, die ich so habe, weil wenn wir jetzt die Liste durchgehen, dann...
Ja, wir gehen einfach mal die Liste weiter durch, weil ich habe auch ein paar, ich gucke hier mal an meinem Bildschirm die Liste weiter und dann gucken wir mal, was da noch kommt, was auf jeden Fall eine Lücke sein sollte oder könnte.
Also falls sich jemals die Hörerinnen und Hörer gefragt haben, wie improvisiert unsere Podcast-Folgen sind, merkt ihr heute, sehr improvisiert.
Genau, also wir waren jetzt in den 30ern. Da kommt zum Beispiel Psycho natürlich, also echte Klassiker und so weiter. Filme dabei, die ich jetzt wirklich als die Bildungslücken bezeichnet hätte, weil wenn ich zum Beispiel einen Film wie Platz 37, die letzten Glühwürmchen zum Beispiel hab oder was weiß ich, weiß ich nicht. Und ob Spider-Man Across the Universe auf 44 also jetzt eine Bildungslücke wäre, weiß ich auch nicht. Durfte mir gleich anhören, als ich mir die Liste dann angeguckt habe, neben mir saß meine Frau, wir waren im Auto auf der Rückbank gesessen, sind eben zu einem Familienbesuch gefahren mit meinen Schwiegereltern. Zum Beispiel Filme wie 48, 49, Cinema Paradiso, moderne Zeiten, 49. Also das sind Titel, die man kennt, tatsächlich spannenderweise, mussten wir dann selber beide auch feststellen, die wir beide spannenderweise nie gesehen haben.
Ja, noch kurz zu Psycho. Ich muss ehrlich sagen, Hitchcock ist, glaube ich, mir 100% Bildungslücke. Also ich weiß, worum... Ich habe von den Filmen gehört, habe vielleicht auch mal ein Stück oder so gesehen, weiß bei vielen Filmen, worum es geht, aber ich habe, glaube ich, keinen einzigen Hitchcock komplett gesehen. Das ist auch eine massive Bildungslücke, an der ich natürlich auch arbeiten will. Die letzten Glühwürmchen habe ich mal gesehen und der ist ziemlich heftig. Also ich würde sagen, der steht da schon zurecht. Also das ist wirklich, das ist auch Studio Ghibli, allerdings glaube ich nicht von Hayao Miyazaki, sondern von einem anderen Regisseur. Lass mich gerade kurz nachschauen. Ja, also es ist auch die Art Animationsfilm mit zwei Kindern, die da irgendwie, ich glaube, da geht es irgendwie im Zweiten Weltkrieg und zwei Kinder, die sich da durchkämpfen. Also der ist auch ziemlich traurig. Und wenn wir jetzt dann schon mal weiter runtergehen, also diese Spider-Man-Filme, die haben da, das ist so ein Hype der letzten Jahre. Ich finde Spider-Man sowieso hemmungslos überhyped.
Eindeutig.
Nee, und dann hier geht es bei mir halt dann gleich weiter mit großen Klassikern. Casablanca habe ich auch noch nicht gesehen, auch wenn natürlich ich diese ganzen Klischees kenne und grob weiß, worum es da geht. Cinema Paradiso und Moderne Zeiten habe ich auch nicht gesehen, aber ich habe natürlich von Hitchcock, sagst du Hitchcock, von Chaplin, Der große Diktator gesehen, und zwar Anfang letzten Jahres habe ich den gesehen. Da kam, glaube ich, letztes Jahr mal wieder im Kino, im Rahmen dieser Best of Cinema-Reihe, und der ist richtig großartig. Dann geht es natürlich weiter mit Das Fenster zum Hof, sind wir wieder bei Hitchcock. Alien habe ich auch nicht gesehen.
Ja, das ist auch dann wirklich aus meiner Science-Fiction-Fan-Sicht eine wirkliche Bildungslücke, die man mal schließen
Ja,
sollte.
wenigstens den ersten, oder? Muss ich
Ja,
alle
wenigstens den
gucken?
ersten, ja, vielleicht noch den zweiten. Irgendwann hört es dann auf, wirklich innovativ und spannend zu werden. Aber also den ersten definitiv.
Ja, ich weiß ja grob, worum es geht. Ich kenne ja das Einzige, was ich von Alien gesehen habe, ist die Szene aus Spaceballs am Schluss.
Die würde jetzt
Und
meine Frau auch kennen, weil die den Original-Alien-Film nie gesehen hat, aber genauso wie bei Star Wars mir immer dann die Szenen aus diesem Film zitiert hat, ja, und sich irgendwie auskannte, obwohl sie die Originale gar nicht kennt. Ja.
ja. Ja, also wie gesagt, Hitchcock ist große Bildungslücke, und auch teilweise eben Chaplin. Und was haben wir denn hier noch? Ja, Western auch. Spiel mir das Lied vom Tod habe ich auch noch nicht gesehen. Ich bin allerdings jetzt auch nicht so, dass ich mich für Western so groß interessiere.
Ja, da hatte ich mal
Das.
eine Phase vor, ja, bestimmt schon 10 Jahre her, wo ich damals kamen die ganzen alten Western auf, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Dreisat oder Arte war, aber auf jeden Fall auf einem dieser kleineren kulturell angehauchten Sendern. Und da habe ich zum Beispiel sehr viele Western so aus dem Bereich 50er, 60er Jahre gesehen. Spiel mir das Lied vom Tod ist jetzt von 68. Der würde aber auch in die Liste fallen, Klassiker. Also der empfiehlt sich auch, wenn man mal so ein bisschen in dieses Genre, in den Bereich da reinschnuppern will, ohne jetzt ständig dieses Cowboy- und Indianer-Klischee nur zu haben.
Ja,
Also das
das
ist,
ist
glaube ich, da
ja,
ganz interessant.
das ist ja, glaube ich, dann auch dieses Italo-Western, wo das alles ein bisschen düsterer und dreckiger ist und
Genau,
nicht so,
ja.
bisschen atmosphärischer, glaube ich, auch. Nicht so, was weiß ich, so große Schlachten oder so oder halt große Kämpfe. Das ist dann, glaube ich, eher so bei anderen Western.
Ja. Ja,
Jo, was haben
direkt
wir denn
hinten
noch?
dran haben wir ja dann Django Unchained,
Den habe ich
den habe ich
gesehen.
gesehen, den hast du auch gesehen, das weiß ich genau. Dann kommt, das hast du erwähnt, Chaplin-Bildungslücke bei mir teilweise auch, also Lichter der Großstadt kenne ich auch nicht. Dafür kenne ich den nächsten Apocalypse Now auch in der langen Version, die, glaube ich, dann nochmal irgendwie ein Stündchen oder anderthalb Stündchen länger dauert. Also da habe ich sehr viel gesehen. Dagegen das nächste Dune habe ich überhaupt nichts gesehen. Also da
Ja,
bin ich
das.
ganz draußen.
Also da, die zwei neuen Dune-Filme auf 56 ist eben Dune Teil 2. Ich fand den zweiten Teil auch besser wie den ersten, weil der erste war mir inhaltlich ein bisschen zu unausgegoren, hat ein bisschen merkwürdige Schwerpunkte gesetzt. Der zweite hat dann neue Sachen mit dieser Geschichte, die ja schon mehrmals verfilmt wurde, neue tolle Sachen gemacht. Ich fand daher, aber ob der jetzt da unbedingt in der Top 250, da lässt sich drüber streiten. Ich habe Apocalypse Now nicht gesehen, aber Fun Fact, also ich bin im Januar 1981 geboren und irgendwann 1980, also früher kamen Filme, also der ist von 1979. Früher kamen Filme erst ein Jahr später in die deutschen Kinos meistens. Meine Mutter, als sie mit mir schwanger war, hat Apocalypse Now im Kino gesehen. Irgendwann 1980, also sprich im Sommer oder so, oder weiß nicht genau, wann der kam. Und das ist eine ganz lustige Geschichte, oder?
Also du warst dabei. Ne?
Ja, ich war dabei, aber
Ja,
genau,
das
dann
ist
gehen wir mal
spannend,
zu.
wirklich spannende Geschichte,
Dann
das
gehen wir
stimmt schon.
mal so weiter. 57, Memento. Also, das ist ein Film, der meiner Ansicht nach in allen Listen müsste der relativ weit oben sein. Der ist jetzt hier nur auf 57, obwohl er 1,4 Millionen Bewertungen hat, aber der ist halt auch nicht so einfach, sag ich jetzt mal, zu verdauen und so weiter.
Nein, aber der mag da dran liegen, ja.
Ja, also, aber der ist, das ist, also eigentlich hätte Christopher Nolan nach Memento und nach seinem zweiten Spielfilm eigentlich schon aufhören können, weil er hat danach natürlich noch ein paar richtig, richtig super Filme gemacht, aber Memento ist wirklich, ich muss den auch wieder mal gucken, also ich habe den schon zu lang.
Ja, ist bei mir auch lang her.
Ja.
Direkt hinter Memento kommt ein Film, der mich freut, weil das mein Lieblingszeichentrickfilm aller Zeiten ist, nämlich Wall-E. Ah, ja. Da habe ich damals auch eine sehr begeisterte Kritik dazu geschrieben. Also der ist nach wie vor ganz, ganz weit vorne auf meiner Liste bei den Zeichentrickfilmen und hat einfach eine tolle Story. Dann als nächstes haben wir Jäger des verlorenen Schatzes. Das ist natürlich was für die Fans der Grabräuber und Co. Die Filme habe ich alle irgendwann mal gesehen. Das ist aber sehr, sehr lang her. Und auf 60 haben wir dann, ist das der erste deutsche Film in der Liste? Ich glaube schon, ne?
Ich glaube es, ja, das ist irgendwie ein bisschen traurig.
Nämlich Das Leben der Anderen. Schon. Ja,
den habe ich leider noch nicht gesehen, aber den will ich eigentlich auch noch sehen. Also der ist auch auf meiner Bildungslückenliste. Ich habe, wie gesagt, ich habe mir eine Liste gemacht. Ist ein bisschen schade, dass da... ich glaube, Nosferatu kommt später in der Liste, ich weiß es gar nicht, und den habe ich ja gesehen, aber so, das ist auch ein bisschen schade. Wie gesagt, wir haben es ja gesagt, also diese Liste ist ein bisschen zu amerikanisch und ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen so, ein bisschen zu sehr Blockbuster und ein bisschen zu sehr Kino für Jungs, sag ich jetzt mal. Deswegen kommt dann auf 61 auch irgendwie gleich Avengers Infinity War. Ja, habe ich gesehen, fand ich jetzt irgendwie so durchaus gelungen, aber der hat in so einer Liste nichts zu suchen. Also noch nicht ganz so wie die Spider-Man. Da kommt dann ab 63 wieder einer von diesen zwei neuen Spider-Man-Animationsfilmen.
Dafür kommen dann zwei Plätze dahinter, nämlich auf 65 und 66, zwei meiner absoluten Lieblingsfilme. Nämlich Zeugin der Anklage und Kontrast, ja, Shining. also den hatten wir ja schon öfter mal. Und Zeugin der Anklage ist, glaube ich, einer der Filme, die ich mit Sicherheit annähernd zweistellig oft gesehen habe. Also ganz, ganz oft und hab den verschlungen zeitweilig, weil ich einfach dieses Setting richtig spannend fand. Und der ja eigentlich ein Film ist, der genauso gut als Theaterstück funktioniert. Und sowas mag ich immer sehr gern.
Das ist ja, glaube ich, ein Theaterstück von Agatha Christie. Ich habe den nicht gesehen, das ist natürlich wieder einer von Hitchcock. Das ist auch der Grund, warum ich ihn nicht gesehen habe. Aber der ist auch durchaus, also Hitchcock, wie gesagt, die Hauptrolle in Zeugen der Anklage spielt mit Marlene Dietrich, auch eine deutsche Schauspielerin, eine sehr bekannte, die natürlich schon lange auch verstorben ist, obwohl sie ziemlich alt geworden ist. 66, The Shining, habe ich gesehen. Allerdings kann ich mich dann immer so an viel erinnern, aber es ist... Ist durchaus einiges in Erinnerung geblieben, gerade diese Hotelflure und das alles und diese Szene, wo dann eben die Figur von Jack Nicholson langsam austickt und so weiter. Also das ist inszenatorisch ist das schon ganz, ganz hochklassig. Auf 67 ist dann endlich der große Diktator, der müsste meiner Ansicht nach weiter oben sein, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Mhm. Kuriosität, auf 68 ist irgend so ein indischer Film, 12th Fail, keine Ahnung.
Hat mir gar nichts gesagt.
Also, es kommen dann noch zwei, drei andere indische Filme, die mir auch überhaupt nichts sagen. Ist es wahrscheinlich so ein bisschen, dass da halt auch ein bisschen so indische Filme hochgepusht werden? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, kann ich jetzt nichts dazu sagen. Dann kommt natürlich wieder Aliens die Rückkehr. Du hast sogar auch gemeint, Teil 2 von Alien müssen wir auch mal gucken. Inglourious Basterds, hast du den gesehen?
Den habe ich gesehen, ja.
Ja, ich auch. Das von den Sachen von Tarantino, die ich kenne, also ich habe seine ersten drei nicht gesehen und ist es meiner Ansicht nach der beste Tarantino? Also von denen seit 2000, war es auch der erste von ihm, den ich gesehen habe, ich weiß es gar nicht. Nee, ich habe Kill Bill gesehen. Also seit den 2000ern ist es sein bester, würde ich sagen, seit der Jahrtausendwende. Ansonsten, wahrscheinlich auch noch eine ganz große Lücke ist auf 74 Toy Story, habe ich auch nicht gesehen, interessiert mich allerdings auch überhaupt nicht.
Also ja, den habe ich ein einziges Mal gesehen, das war nämlich, als er dann, der ist von 95, als er quasi im Fernsehen kam. Das wird dann wahrscheinlich 97, 98, irgendwann in dem Dreh gewesen sein. Da habe ich ihn ein einziges Mal gesehen, aber fand ihn schon gut, aber jetzt nicht so beeindruckend, dass ich den zweites Mal hätte sehen wollen. Und es gab auch Nachfolgefilme, die ich dann aber auch nicht gesehen habe. Ja.
Der eine auch recht spät, also der Dreier war, glaube ich, erst 2010, also 15 Jahre später, aber ja. Dann, ja, was haben wir denn sonst noch so?
Ja, wir haben, das ist, finde ich, auch schön, gar nicht weit jetzt hinter Toy Story, 6 Plätze weiter auf 80, haben wir das Boot.
Ja.
Was es ja in vielen verschiedenen Varianten gibt, als Fernsehserie, als normalen Kinofilm, dann als Director's Cut, wobei letzterer wahrscheinlich der empfehlenswerteste sein dürfte, weil die Serie doch sehr, sehr lang geht, wenn man sich das alles schaut.
Aber ich,
das habe ich alles gesehen, also sowohl die Serie als auch den normalen Kinofilm, als auch den Director's Cut, und freue mich natürlich, dass sowas noch in den Top 100 da auftaucht.
Ja, also ich habe das Boot nur in der Fernsehfassung gesehen. Ich bin auch der Meinung, am besten muss man sich, ich habe damals die angeguckt an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Es war so Silvester, Neujahr, glaube ich, oder 30., 31. Und wenn du diese, ich weiß nicht genau, wie viel sind es, glaube ich, dann 4,5 Stunden, wenn du das an zwei Tagen anschaust, dann fühlst du dich davon so erschöpft, als ob du an Bord des Bootes mit gewesen wärst. Und ich war ja auch schon mal in den Bavaria Filmstudios und habe dieses Boot, bin da durchgelaufen, durch diese Kulisse, durch dieses Boot. Und ich bin ja klein und eher schlank und ich weiß gar nicht, wie normal große Männer das da hingekriegt haben, da drin zu spielen. Den Kameramann, der da irgendwie durchgerast ist, oder hatte da irgendwie, nee, ich glaube, so ein Kameratechnik, so eine Schiene hatten die da, glaube ich, nicht drin. Also das ist allein deswegen schon absolut bahnbrechend und bewundernswert, dass die normal großen Männer da in dieser kleinen Bootkulisse da gespielt haben und das irgendwie, also heftig, also ja.
Genau, gucken wir mal weiter. Siehst du noch in den nächsten Plätzen etwas, was wirklich Lücke bei dir sein könnte? Also bei mir wäre wahrscheinlich die nächste Lücke, weil ich den einfach vom Titel her schon immer kenne, aber tatsächlich noch nie gesehen habe. Platz 87, nämlich Es war einmal in Amerika. Das ist einer der berühmt-berüchtigten, fast 4 Stunden dauernden Spielfilme, die ich vielleicht auch deswegen nie gesehen habe, weil irgendwann ist es mir immer zu viel, wenn es zu lang wird.
Ja. Das ist dann wieder das ähnlich wie der Pate. Das ist dann mir halt, es interessiert mich jetzt nicht so, wobei das wahrscheinlich auch so ein Sergio Leone ist dann, glaube ich, auch ein wichtiger Film. Aber ob ich den jetzt unbedingt sehen will, ja, das ist auch so. Mittlerweile ist es echt so, dass mich so lange Filme dann auch eher abschrecken. Was jetzt nicht unbedingt heißt, dass die jetzt nicht gut sein müssen oder dass die langatmig sein müssen, ist dann eben immer noch die Frage. Ich habe noch eine große Lücke, wo ich seit 20 Jahren die DVD besitze, aber immer noch geguckt habe, weil es kein leichter Film ist, nämlich auf 91 Requiem for a Dream. Mhm. Den Soundtrack habe ich, den kenne ich schon länger, den habe ich schon rauf und runter gehört. Aber der Film, da geht es eben um Drogenmissbrauch und die Probleme und so weiter, den will ich unbedingt mal gucken. Wird auch immer sehr, sehr gefeiert und so weiter. Und was haben wir denn noch, was da dann so?
Ja, jetzt gehen wir schon massiv auf die 100 ja zu.
Ja.
Also bei mir sind da eigentlich bei den Filmen jetzt, oder jetzt bin ich in dem Bereich, wo ich nicht mehr so viele Haken dran setzen konnte, wo also es wirklich langsam ausdünnt in der Liste. Ja. Also zum Beispiel in den ganzen 90 bis 100 Bereichen hier habe ich nur zwei gesehen, nämlich Star Wars Episode 6 und Platz 97, nämlich 2001 Odyssee im Weltraum, genau, der hier mit 2 Stunden 29 angegeben ist. Ich hatte aber irgendwie in Erinnerung, dass der viel länger ist. Wahrscheinlich deswegen, weil es den Film in dieser Version gibt, wo am Anfang 45 Minuten lang gar nichts passiert. Und ich glaube, dann ist er länger.
Ja. Also ich kenne den eigentlich in der Version 2.15, 2.20. Es kann sein, dass das 2 Stunden 29 noch eine Version mit Ouvertüre vielleicht ist. Das, oder du musst auch immer den Unterschied rechnen. Kino 24 Bilder pro Sekunde, DVD und Fernsehen 25 Bilder pro Sekunde. Das ist dann immer 4% Unterschied. Also kann sein, dass das vielleicht dann diese Ouvertüre-Version und dann halt eben, weil die unterschiedlichen Bildgeschwindigkeiten. Was ich in dem Bereich noch gesehen habe, eben war Vergissmeinnicht von 2004. 4 auf 95. Und ja, das war es dann aber eigentlich auch. Reservoir Dogs habe ich von der erste von Tarantino habe ich auch noch nicht gesehen.
Nee, das sind dann bei mir, wie gesagt, ganz viele Lücken in dem Bereich. Es wird dann erst wieder ein bisschen besser, ein paar Plätze weiter höher. Da kommen dann wirklich auch wieder ein paar Klassiker. Zum Beispiel M, eine Stadt sucht einen Mörder, habe ich erst vor anderthalb, zwei Jahren mit meiner Frau zusammen gesehen. Der ist ja schon von 1931 und ja. Ich fand den aber wahnsinnig beeindruckend, hatte den vorher noch nie gesehen und wirklich, wenn man sagen will, mal, ich würde gern mal einen wirklich alten Film sehen, der aber gar nicht so diesen Charme des alten Films hat, dann würde ich den wirklich empfehlen, ja. Weil der ist ein toller Krimi. Also ganz ehrlich, ja. macht richtig Spaß, den anzuschauen.
Ja, ist ganz interessant. Ich habe den nicht gesehen, das ist auch eine große Lücke von mir. Aber ich habe, das gab es vor, ich glaube, weiß gar nicht, so vor 10 Jahren gab es einen Film über Fritz Lang, über den Regisseur und wie er quasi diesen realen Mörder trifft, auf dem quasi dieser Film die Geschichte basiert und da quasi so ein bisschen so in die dunkle, ins Dunkle reingezogen wird. Der Film heißt, glaube ich, auch einfach Fritz Lang und Heino Ferch spielt da die Hauptrolle. Der ist, glaube ich, weiß nicht, 2014 oder 2015 oder so ist der her. Den habe ich im Kino gesehen und da kommen in diesem Film sind dann verschiedene Szenen aus eben eine Stadt sucht einen Mörder mit eingebaut. Also habe ich da so ein bisschen schon was gesehen und ich habe grob eine Ahnung, worum es geht. Aber das ist auch eine große Lücke von mir. Genauso wie natürlich 110 Verticals, immer wieder Hitchcock. Also ich habe, glaube ich, von Hitchcock wirklich nichts gesehen. Außer einen Film über ihn. Aber das, ja.
Ja, bei mir ist dann auf jeden Fall, der ist ja noch gar nicht so alt, auf der nicht gesehen Liste der Film Oppenheimer. Da bin ich immer noch nicht dazu gekommen, mir den mal anzuschauen.
Ja, also
weiß jetzt ja. nicht, ich habe ja deine Kritik dazu gelesen. Interessieren wird es mich schon. Ja, aber weiß nicht, ob der jetzt auf der Liste unbedingt schon so, also gut weit oben, wir sind schon ziemlich in der Mitte, aber ob der da jetzt so auftauchen muss, keine Ahnung.
Na, also
aber
ich
würde ihn schon gern mal sehen.
Also mein Problem, was ich mit Oppenheimer habe, also an sich ist der toll gemacht und ich finde es auch gut, dass die Geschichte so verschachtelt erzählt wird und dass da einen Haufen Figuren gibt und dass das alles sehr ambivalent ist und es ist auch stark gespielt, aber der ist mir inhaltlich ein bisschen zu durchwachsen, der ist eine halbe Stunde zu lang, der macht dann am Schluss irgendwie nochmal eine halbe Stunde, irgendwie einen dreht dann nochmal irgendwie so einen Handlungsstrang da rein, der eigentlich nicht hätte sein müssen, der Film hätte statt, hier steht jetzt 3 Stunden 12, ja, da geht so gut 3 Stunden, hätte der eigentlich nach 2,5 Stunden zu Ende sein können. Und das ist so ein bisschen die These, ist ja auch von Christopher Nolan, dass Christopher Nolan mit seinen letzten Filmen auch aus meiner Sicht ein bisschen nachlässt. Also natürlich, wie gesagt, hochkarätig inszeniert und tolle SchauspielerInnen und so weiter, ist auch ein bisschen besser als Tenet. Tenet fand ich ja irgendwie so sehr mittelmäßig, was für Nolan ja eigentlich schlecht ist. Den fand ich dann wieder etwas besser. Aber der ist ein bisschen zu lang und zu ausufernd. Also da hätte vielleicht irgendwie mal ein Studioboss doch mal sagen müssen, okay, Mr. Nolan, 3 Stunden sind zu lang, bitte auf 2,5 runterkürzen. Und da hätte der, glaube ich, auch, hätte der besser funktioniert.
Aber gut, sagen wir, es ist keine Bildungslücke, aber interessieren würde mich trotzdem mal. Aber definitiv Bildungslücke, weil den habe ich aber seit Jahren, ich glaube sogar auf Blu-ray in meinem Schrank stehen, ist Platz 120, da sind wir wieder bei Fritz Lang, nämlich Metropolis.
Ja.
Ich habe vor Jahren in Berlin, gibt es am Potsdamer Platz so ein Filmmuseum. Und da ging es mal in einer Ausstellung um diesen Film Metropolis mit teilweise Requisiten, mit Originalaufnahmen noch, die quasi nicht im Film sind, wie auch immer. Also das war richtig, richtig toll gemacht. Und ich habe mir damals vorgenommen, diese Ausstellung war so toll. Ich war da zufällig in Berlin und habe mir das halt angeschaut. Du musst den Film anschauen. Und seitdem habe ich es nicht gemacht. Und als ich die Liste durchgeschaut habe, habe ich mir jetzt wieder gedacht, verdammt nochmal, du musst es doch jetzt einfach mal hinkriegen, diesen Klassiker da anzuschauen.
Ja, ich habe eine Idee, ich habe den auch noch nicht gesehen und ich schäme mich auch ein bisschen dafür, weil ich habe generell ganz wenig Stummfilme gesehen, eigentlich Abendfüllen nur Nosferatu und da wäre es doch einfach nur was, dass wir den mal zusammen anschauen, wenn du den
hätten wir was gefunden, genau.
Ja, das wäre mal was, Das können wir dann vielleicht irgendwie, ja, was weiß ich, da uns noch was zu überlegen. Das wäre mal so eine Idee. Also wie gesagt, den will ich auch sehen. Ich habe den aber jetzt hier nicht irgendwie auf DVD oder Blu-ray rumliegen. Aber der ist auch eine klare Bildungslücke. Und wie gesagt, der andere von Fritz Lang M eben auch. Das müssen wir irgendwie schon mal machen. So, jetzt gehen wir mal weiter. Was haben wir denn da noch Schönes? Habe ich jetzt auch wieder viel nett gesehen. Aber natürlich 125, der Untergang habe ich natürlich gesehen.
Ich ebenso, ja.
Ja, der ging ja gut 2,5 Stunden im Kino. Es gibt auch eine dreistündige, also auf 2x90 Minuten aufgeteilte Fernsehfassung. Die habe ich auch gesehen. Und was jetzt hier natürlich noch auch noch ist, Taxi Driver habe ich auch nicht gesehen. Scorsese habe ich generell noch ganz viele Bildungslücken, wobei ich auch nicht so weiß, Gangsterfilme, wie gesagt, ob ich das unbedingt brauche.
Wahrscheinlich ist es dann eher mein Spezialgebiet, weil die habe dann immer ich gesehen. Also kannst du mich dann fragen. Ja. Der ist mir jetzt nicht so nachhaltig in Erinnerung geblieben, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ihn gesehen und fand ihn schon gut auch. Aber ist jetzt kein Film, den ich mir zig Male irgendwie angucken müsste oder so.
Ja, der ist ja auch, glaube ich, ziemlich brutal. Deswegen ist es nicht so nicht das klassische Feel-Good-Movie. Das ist ja auch, spricht ja auch für einen Film, wenn er so wichtig und auch eben so gut gemacht und vielleicht auch so eindringlich ist, dass man ihn nicht so oft anschauen möchte. Ja, was haben wir denn da noch? Ja. Also was natürlich auch ganz wichtig ist, 135, manche mögen es heiß, habe ich gesehen. Mhm. Und der ist auch richtig, richtig toll. Das ist, glaube ich, so die zwei Filme mit Marilyn Monroe, die ich gesehen habe, nämlich manche mögen es heiß und Blondinen bevorzugt. Und das ist, wird auch immer wieder als Theaterstück aufgelegt und ist, glaube ich, basiert auch auf dem Theaterstück und so weiter. Also von daher ist das. Was, glaube ich, auch eine Bildungslücke ist von mir, habe ich viele Bildungslücken auch so im Hollywood der 40er und 50er und dann zum Beispiel auch auf 139 Alles über Eva.
Ja, den habe ich auch nicht gesehen, der ist mir auch aufgefallen, ja.
Ja, genau, und ansonsten, ja, was haben wir denn da noch so, Jurassic Park habe ich gesehen, ich fand, das ist allerdings nicht so toll, ich finde dann eher die Filme lustig, wo die Dinos irgendwie so schlecht mit Stop-Motion und alles ganz ruckelig ist, das ist dann eher spannender wie jetzt Jurassic Park. Also als der Film rauskam, waren wir ja irgendwie so 12 und ich habe den zweiten im Kino gesehen, Vergessene Welt 1997, aber jetzt so, das hat mich jetzt nicht so... Und da gibt es jetzt auch ständig Neuauflagen mit Jurassic World und es ist, ja...
Es muss ja, es ist halt sein. Ein Franchise im Endeffekt, ja.
Ja, ja.
Ja, aber so im Bereich der 150er zum Beispiel ist mir noch aufgefallen ein Film, wo ich wahrscheinlich einer der ganz wenigen bin, der den nicht gesehen hat, nämlich Platz 157, Die Ritter der Kokosnuss. Der ist tatsächlich an mir vorbeigegangen.
Den musst du mal gucken. Also das ist jetzt, aus meiner Sicht, es gibt leider wenig gute Filme über die Artus-Sage. Wir haben einen davon, eigentlich den besten wahrscheinlich, Excalibur, haben
Richtig.
Wir für einen Podcast gesehen. Und der Ritter der Kokosnuss, obwohl das jetzt eigentlich mit der Artus-Sage, ja, es ist eigentlich eher so eine Satire, eine Parodie auf diese Heldensagen, diese mittelalterlichen Questen. Und das ist halt einfach, es ist herrlich absurd. Also das Leben des Brian von Monty Python ist noch eine ganze Spur besser. Der ist gut, Ritter der Kokosnuss, aber Leben des Brian ist noch ein ganz Spur besser. Aber er ist trotzdem, ich liebe diesen Film alleine wegen den Szenen mit dem Killerkaninchen. Das ist einfach so herrlich und das ist auch so schön ruckelig gemacht. Du siehst dann da dieses weiße Kaninchen rumhoppeln und dann hast du plötzlich so eine Stop-Motion oder so eine Puppe, die sie dann irgendwie einfach immer so auf die Leute draufschmeißen oder irgendwie so mit Draht dahin. Also es ist zu Recht ein Kultfilm. Ist auch von bei Monty Pythons, die deutsche Synchronisation ist auch sehr, sehr toll. Und das ist ja auch gelungen und den habe ich schon öfter mal gesehen. Müsst vielleicht irgendwann mal drüber schreiben. Ich glaube, den habe ich 5, 6 Mal gesehen.
Ja, dann wird es sich wirklich lohnen, ja, da mal was dazu zu schreiben. Ja. Weil du gerade 5, 6 Mal gesehen gesagt hast, da kommt bei mir jetzt eben in der Liste gleich ein Film, den ich bestimmt so oft gesehen habe, den wahrscheinlich du dann, weil du ja in dem Bereich schon gesagt hast, hast du nicht so viel Erfahrung, nicht gesehen hast, nämlich den Platz 160 bei Anruf Mord. Das ist mal wieder ein Hitchcock.
Ja.
Und meines Erachtens auch neben Die Vögel, der in der Liste aber überhaupt nicht auftaucht, eigentlich der Hitchcock, der, ich will nicht sagen, wirklich am besten ist, aber der am einsteigerfreundlichsten für das Hitchcock-Thema ist. Weil der auch ähnlich wie Zeugin der Anklage so ein Theaterstück-Feeling verbreitet. Und bei Anruf Mord, das ist so ein Film, bei dem ich jedes Mal, wenn ich das geguckt habe, obwohl das Ding wirklich in einem einzigen Zimmer spielt, mir ist immer irgendwie wieder was Neues aufgefallen. Mir ist immer wieder irgendeine neue Wendung, ein Dreh an der Geschichte aufgefallen, wie sich die Geschichte auflöst, wie der Typ sich da verrät, wie auch immer. Und ich finde den ungemein spannend gemacht und würde mir den auch wirklich, wenn jetzt jemand sagt, oh, guck mal bei Anruf Mord, ich säß sofort auf dem Sofa.
Ah ja, den habe ich nicht gesehen. Ich kann mich dunkel erinnern, da gab es Ende der 1990er, gab es ein Remake, das habe ich so Anfang, Mitte der 2000er habe ich das im Fernsehen gesehen. War ganz spannend, wobei das spielt nicht nur in einem Zimmer. Also das ist dann schon ein bisschen so, dass es dann eben dann auch aus dem Gebäude rausgeht und dass es in mehreren Gebäuden spielt. Kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen. Da war ich dann auch, glaube ich, auch noch, da war ich Anfang 20 oder so, da war ich auch noch zu jung, um irgendwie zu kapieren, ob das jetzt gut oder... Also es war zumindest spannend und wendungsreich. Aber wie gesagt, das ist Hitchcock, müsste ich eigentlich mir mal eine Komplettbox kaufen und dann die mal alle durchschauen. Der hatte noch ganz viele andere, die nicht so bekannt sind, gemacht.
Definitiv,
ja. Ja. Ja, das haben wir denn hier jetzt noch schönes. Ja, vom Winde verweht, ob man den unbedingt gucken will.
Ja, das ist klar, also aus meiner Sicht so ein Film, den man einmal sich anschaut. Ich habe den auch mal gesehen, das ist aber viele Jahre her. Und passt schon, ja.
Genau, was haben wir denn noch Schönes? Zum Beispiel jetzt ganz aktuellen Film, der jetzt in der Liste auf 170 ist, ist Der wilde Roboter, der ist erst vom letzten Jahr. Ich weiß es nicht genau, der hat mich jetzt nicht interessiert. Ist wahrscheinlich ein bisschen so ein aktueller Hype noch, deswegen steht er da in der Liste mit 153.000 Bewertungen, also der da jetzt unbedingt sein muss.
Ja, ich kannte den spannenderweise gar nicht. Also ich habe in der Liste gesehen, okay, 2024, ganz neu, muss wohl an mir vorbeigegangen sein.
Wäre eigentlich ein Film, den du mit deiner Tochter hättest anschauen können im Kino. Der kam letztes Jahr im Kino, ich habe da auch Vorschau gesehen.
Wird mal notiert.
Ja, genau, das ist auf jeden Fall. Was haben wir denn noch? Ja, dann so bei mir, also wie gesagt, ich habe dann immer wieder so abwechselnd so mal ein, zwei Filme, die ich gesehen habe, dann welche, die ich nicht gesehen habe.
Ja, das ist bei mir in dem Bereich ganz genauso, also ich habe da auch wieder große Lücken drin. Ich meine, da kommt noch ein Film jetzt in den 180ern, der auch zu den Filmen gehört, die ich in meinem Leben schon einige Male gesehen habe, nämlich die 184 Ben Hur. Den habe ich sowohl in Deutsch, in Englisch, in Englisch mit deutschen Untertiteln, in allen möglichen Varianten, was es da geht, gesehen und kenne den in vielen Bereichen auswendig.
Ja,
ist für mich so ein echter Klassiker. Meine Frau würde jetzt sagen, Sandalenfilm.
Sandalenfilm ist aber ein bisschen unrecht, aber Sandalenfilm ist dann eigentlich eher so ein bisschen so die billigere Variante, die dann in Italien im Nachgang von Ben Hur gedreht wurde. Also ich habe Ben Hur auch gesehen, mindestens einmal komplett. Das Interessante ist, Ben Hur gibt es ja die Figur der Esther, die, glaube ich, ja so ein bisschen so das Love Interest für ihn ist.
Genau.
Und meine Schwester wurde nach dieser Figur benannt. Meine Schwester heißt Esther, wie die Figur aus Ben Hur. Finde ich, ist interessant. Also,
gibt es eine Verbindung, genau.
Ja, meine Schwester ist natürlich viele Jahrzehnte später geboren. Der Film ist von 1959. Meine Schwester ist Mitte der 80er geboren. Aber das finde ich irgendwie ein schöner Name, der jetzt auch nicht komplett exotisch ist, aber jetzt auch nicht so häufig. Also das
ist richtig, ja.
Ganz toll auf 188. Unbedingt ganz toller Film. Before Sunrise. Generell diese Trilogie Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight von Richard Linklater mit Ethan Hawke und Julie Delpy. Die lernt sich da eine Französin und ein Ami, lernen sich in Wien da kennen, machen einen Spaziergang und verbringen so den Tag und die Nacht zusammen. Und dann der nächste Teil kommt dann 9 Jahre später, da treffen sie sich wieder. Und der dritte Teil von 2013, Before Midnight, der ist dann wiederum 9 Jahre später, hat sich dann einiges getan. Und das ist einfach nur so, das ist so ein einfacher Film, der prächtig funktioniert, so alltäglich und irgendwie aber auch besonders. Also das ist, der müsste eigentlich fast ein bisschen weiter oben sein.
Ja, also die habe ich ja alle nicht gesehen. Also insofern wäre das vielleicht dann auch eine Bildungslücke, die man mal schließen könnte. Ja.
Ja, Und was auch viel zu weit unten ist, 191 Blade Runner, wirklich so weit unten. Gut, es ist ein bisschen nicht so der klassische Action-Blockbuster, was ja jetzt aber auch nicht schlecht sein muss. Ich habe mich am ersten Mal anschauen mit Anfang 20 auch schwer getan. Aber das ist so ein toller Film, so eine tolle Musik, so eine tolle Welt, die Ridley Scott da erschaffen hat. Und dann die Performance von Rutger Hauer, der leider auch schon verstorben ist, zusammen mit der Musik von Vangelis, ist einfach toll. Und auch dieses, ich habe ja auch die Geschichte gelesen, den Roman von Philip K. Dick, das ist ein bisschen so anders, aber es ist echt ein toller Film. Und die Fortsetzung von 2017, Blade Runner 2049, die ist auch sehr gut. Also eine tolle Fortsetzung, die dem Original auch gerecht wird. Also das ist leider selten.
Ja, jetzt sind wir ja schon im Bereich Richtung 200. Also das ist dann wirklich der Bereich, der bei mir sehr, sehr dünn wird. Also das sind dann ein paar Filme dabei. Hier noch die Zeichentrick-Klassiker wie Monster AG, Ratatouille. Die habe ich alle irgendwann mal gesehen. Ratatouille noch gar nicht so lang her. Auch mal mit meiner Tochter zusammen. Also da sind dann bei mir wirklich sehr, sehr viele Lücken. Also da kannst du mich fast nach jedem Film fragen, außer vielleicht Der dritte Mann oder Terminator, wo ich wirklich fast komplett draußen bin. Der Exorzist kommt noch in der 250er-Liste vor. Aber bei mir ist dann da ehrlich gesagt nicht mehr viel in dem Bereich.
Ja, bei mir ist dann auch teilweise sehr mau. Also jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt mal die 200er, 202, der Weiße Hai habe ich auch nicht gesehen, interessiert mich aber auch nicht so. Was haben wir denn noch? Was weiß ich? Rocky 212 habe ich nicht gesehen. Der dritte Mann habe ich auch nicht gesehen. Was ich wiederum gesehen habe, Big Lebowski auf 216,
Terminator, ja, den habe ich auch gesehen, ja.
Was natürlich auch eine Lücke ist, was, glaube ich, auch mal wichtig wäre, 219, das siebte Siegel von Ingmar Bergman. Der würde mich jetzt auch interessieren. Den muss ich auch noch mal gucken. Dann 220 Raum ist, glaube ich, auch, der hat auch einen Oscar gewonnen, wobei das natürlich auch kein so einfacher Film ist, schweres Thema. Fluch der Karibik auf 221, also ich finde den ersten Fluch der Karibik an sich gut, aber ob der in so einer Topliste unbedingt rein muss, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Da kommt Before Sunset auf 226, finde ich sehr schön.
Ja, genau.
Exorzist habe ich auch noch nicht gesehen. Da war meine Mutter, glaube ich, als junge Frau, also wahrscheinlich 1974, da war sie dann 17 oder so, war sie im Kino und sie hat gemeint, sie war mit ihren Freundinnen im Kino und es war eine einschneidende, traumatische Erfahrung und sie hatten wohl ziemlich Angst, was natürlich verständlich ist. Ich habe den Film jetzt nicht gesehen, aber ich weiß, worum es geht.
Mich hat noch gefreut, dass auf 231 auch Die Unglaublichen dabei ist, weil ich den nach wie vor für einen der wirklich besten Zeichentrickfilme so der letzten 30 Jahre halt. Ja. Also neben Wally hatte ich ja schon mal erwähnt, dass ich den einfach sehr gern mag. Aber Die Unglaublichen, einfach so diese Superhelden-Nummer, die aber eigentlich die total normalen Menschen das sind. Und es entzaubert relativ viel aus dieser Welt der Superhelden.
Ja, es ist auch, das war damals, der ist ja von 2004, also über 20 Jahre, das war damals auch noch nicht so, dass man das so ein bisschen so ironisch spricht und so weiter. Von daher, ich habe den nicht im Kino gesehen, aber ich habe den irgendwann mal den Jahren danach im Fernsehen gesehen. Ich finde den auch ziemlich gut. Ist wirklich auch einer der spannendsten CGI-Animationsfilme und war damals für die damalige Zeit auch schon optisch sehr, sehr gut. Was haben wir denn noch Schönes?
Ja, da kommt noch einer der Lieblingsfilme meiner Frau, nämlich auf 235 Stand By Me. Den habe ich mit ihr auch vor Jahren mal gesehen. Ist auch ein richtig, richtig guter Film. Aber wie gesagt, ansonsten in dem Bereich ist bei mir nicht mehr viel los.
Ja, bei mir ist dann auch noch so auch, aber auch nicht mehr viel, also ist auch viel vereinzelt, da ist dann aber halt auch so ein bisschen Zeug drin, wo man sich dann fragt, also was, glaube ich, auch eine Bildungslücke ist, dass immer wieder bei den 40er Jahren sein oder nicht sein, und Ernst Lubitsch, ich habe das Remake, wo Mel Brooks eine der Hauptrollen spielt aus den 80ern, habe ich gesehen, von sein oder nicht sein, was natürlich auch toll ist, auf 245 und täglich grüßt das Murmeltier.
Ja.
Das ist auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme, den habe ich auch bestimmt 5-6 Mal gesehen, vor ein paar Jahren an Silvester wieder mal beim DVD-Abend und der ist auch immer wieder, der ist auch toll, da gibt es natürlich auch viele Nachahmerfilme, also es geht um Zeitschleifen und viele davon sind dann aber auch recht gut. Und dann, was haben wir denn? Auf 250 ist wieder so ein, glaube ich, indischer Film, wo man sich dann auch fragt, was macht er da?
Und ja, ganz wichtig, hat sich reingemogelt.
Ja, das ist, wir müssen vielleicht bei Gelegenheit mal andere Listen durchgehen. Dann steht hier
ja, das machen wir definitiv mal. Ja. Aber jetzt mal zusammenfassend, auf wie viele Filme bist du jetzt gekommen in der Liste, die du gesehen hast? Hast du das gezählt?
Ich glaube so 80 bis 85, also grob so ein Drittel habe ich gesehen.
Also ich habe tatsächlich vorhin nochmal durchgezählt, ich habe gewonnen, 122, also fast die Hälfte. Ja. Spannend, aber es fehlen trotzdem viele. Hat man jetzt gesehen?
Ja.
Auch ich habe aus der Liste wirklich viele Filme nicht gesehen und es sind da durchaus auch Bildungslücken da. Und ich habe mir dann auch ein bisschen Gedanken gemacht, was fehlt mir so jetzt ein bisschen in der Liste. Eben vielleicht auch Ansporn dann, sich mal andere Listen in Zukunft noch anzuschauen. Also was mir zum Beispiel fehlt, hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Es ist sehr, sehr viel Hitchcock dabei, aber es fehlt die Vögel. Was eigentlich so der Einsteiger für viele im Horror-Genre ist. Es ist kein Horrorfilm in dem Sinn, aber es ist ein Film, der Angst macht. Und das war so mein erster Film, den ich in so einem Bereich überhaupt gesehen habe. Und der fehlt mir zum Beispiel. Was mir genauso fehlt, ist einer der Filme, die ich in wirklich, vielleicht nicht Kindheit, aber frühester Jugend mit meinem Papa zusammengeschaut habe und auch das Buch gelesen habe und das damals auch für die Zeit ungemein beeindruckend fand, nämlich 20.000 Meilen unter dem Meer. Der fehlt mir in der Liste total. Den würde ich auf jeden Fall auf jede Top 100 Liste der Filme mit draufnehmen. Zwei Sachen noch. Einmal, es ist der neue Wall Street Film drauf, nämlich Wolf of Wall Street. Es ist aber nicht der originale Wall Street Film von damals drauf, den ich eigentlich für viel spannender erachte, einfach weil er auch noch in einer ganz anderen Zeit von Aktien, Börse und Co. spielt und für jeden, der sich für so Themen interessiert, ein bisschen Wirtschaftsgedanke einfach sehr interessant ist. Und was natürlich überhaupt nicht in dieser ganzen Liste auftaucht, sind die zwei ganz großen Franchises, nämlich Star Trek und James Bond. Die kommen hier überhaupt nicht vor.
Ja,
das fand ich sehr spannend.
Ja, also das finde ich zum Beispiel auch. Also Star Trek würde ich jetzt vielleicht ein, zwei Filme da reinpacken, aber James Bond, da müsste man eigentlich fast
für jeden Darsteller den besten Film. Also Skyfall würde jetzt meine Frau auch sagen, der muss da eigentlich
drin sein. Ja, Skyfall auch und meiner Ansicht nach auch Casino Royale. Also von den letzten fünf Bond-Filmen mit Daniel Craig, Skyfall und Casino Royale müssten da eigentlich drin sein. Wenigstens Skyfall. Also das ist wirklich, das ist eine große Lücke. Ich habe jetzt gerade mal noch geguckt, was fehlt denn meiner Ansicht nach noch in der Liste? Weiß jetzt gar nicht, was kann ich weiter jetzt in der Liste? Ich glaube aber nicht, Donnie Darko fehlt in der Liste.
Das habe ich ja nicht so gesehen,
Nee, Science Fiction, Mystery, der war ja auch nicht so groß im Kino. Und was auch ein ganz wichtiger Film für mich ist, auch Science Fiction, ist Gattaca. Den habe ich damals im Fernsehen kurz vorm Abi, als ich massive Prüfungsangst habe, gesehen und der hat mich da irgendwie aufgerichtet, der Film. Da geht es um so eine Zukunft, in dem nur die genetisch Perfekten quasi die guten Jobs bekommen und ein nicht genetisch Perfekter versucht dann eben da bei einem Raumfahrtunternehmen oder bei einem bevorstehenden Raumfahrtexpedition, der schleicht sich dann quasi mit der DNA von jemand anderem ein und das spielt auch Ethan Hawke die Hauptrolle und das ist ein ganz toller, der ist auch so von der Stimmung her und von dem Setting, es wirkt so ein bisschen so wie, es ist ein bisschen so retrofuturistisch, weil die da so Oldtimer fahren und es sieht ein bisschen so, was weiß ich, nach 60er oder 50er ein bisschen so aus. Der ist auch total gut und der fehlt da auch in der Liste. Was fehlt denn noch in der Liste? Ja, Excalibur fehlt in der Liste, ganz definitiv. Die Fantasy-Bereich Herr der Ringe ist in der Liste, die alle drei Filme auch relativ weit oben. Ansonsten, ja, Excalibur fehlt.
Ja, also interessant ist übrigens, wir haben ja am Anfang erwähnt, die Liste basiert auf Nutzerrezensionen im Endeffekt oder Bewertungen. Und ich habe dann mal einige Filme nachgeguckt, eben die mich interessiert hätten. Wo wären die denn gelandet? Also der erste Film in der Liste hier war ja Die Verurteilten, der hat eine Wertung über 9 von 10 im Endeffekt. Und der letzte in der Liste, der indische Film, den du erwähnt hast, hat 8,2. Also das heißt, Filme, die im Bereich 7, irgendwas sind, die würden erst vielleicht auf den Plätzen 350 irgendwie kommen. Ja. Da gehört zum Beispiel der gerade von dir erwähnte Excalibur dazu. Da gehört auch, der hat 7,3. Da gehört auch mein 20.000 Meilen unter dem Meer dazu. Der hat auch eine niedrige 7er Wertung nur. Also das heißt, die würden alle erst viel, viel später kommen. Ich habe jetzt gerade mal zum Spaß deinen Getter-Car eingegeben von eben, der hat 7,7. Also der wäre wahrscheinlich so im Bereich 300, 320 vielleicht.
Ja, ja. Ja, und was ist denn auch noch? Was fehlt denn mir auch noch? Es gibt ja noch diese andere Liste, die ich vorhin erwähnt habe, BBC-Liste der besten Filme des 21. Jahrhunderts. Da ist auf Platz 1 Mulholland Drive. Ich weiß gar nicht, ist der sogar in der Liste? Ich glaube aber nicht. Also David Lynch ist, glaube ich, in der Liste auch nicht so gut vertreten. Also Elefantenmensch ist, glaube ich...
Ja, also der Mulholland Drive war nicht dabei, ja, das stimmt.
Und auf Platz 2, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, In the Mood for Love von Wong Kar-wai, der ist da auch nicht in der Liste mit drin. Also Wong Kar-wai fehlt da auch. Liegt vielleicht daran, dass er ein Chinese ist, ich weiß es nicht. Also das ist ein bisschen, also generell Arthouse ist da auch nicht so vertreten. Wenn dann eher so Klassiker von früher, so Ingmar Bergmann eben, Kubrick und so weiter, aber so Arthouse, europäisches Arthouse-Kino oder nicht amerikanisches Arthouse-Kino fehlt da irgendwie ziemlich. Also das ist ein bisschen, und ich glaube, ist der Nosferatu in der Liste? Ich glaube nicht. Also der Original Nosferatu von 1922?
Der war nicht mit drin, nein.
Nee, also dann, da ist das ist natürlich auch... ist natürlich auch eine massive Lücke in dieser Liste, was eben, wie gesagt, diese Liste, also jede Liste für sich genommen ist nicht perfekt und müsste man dann eben mehrere Listen dann so ein bisschen so zusammen auswerten. Vielleicht gibt es da auch schon so Leute, so Nerds, die sich da verschiedene Listen ausgewertet haben, dann da quasi eine kombinierte Liste da erstellt haben. Das kann gut sein. Vielleicht
das mit Sicherheit, aber...
auf Letterboxd oder so.
Das soll ja mal die Inspiration für uns eben auch sein. Ich habe es ja schon erwähnt, auch mal vielleicht noch nach anderen Listen zu gucken, da dann drüber zu sprechen, weil das ist doch immer interessant. Und ich glaube vor allem... man kann sehr, sehr viel mitnehmen. Einfach sich eine kleine Liste, da werden wir wieder, machen. Was sind denn die Dinge, die wirklich bisher entweder an mir vorbeigegangen sind oder die ich einfach mal gesehen haben müsste? Und das ist, glaube ich, heute jetzt hier ganz interessant gewesen. Da ist auf jeden Fall einiges dabei, wo ich sage, okay, jetzt kommt erstmal vielleicht Frühling und Sommer, aber es kommt auch mal wieder eine Zeit, wo weniger draußen möglich ist und wo ich dann sage, okay, jetzt setze ich mich wirklich gemütlich mal aufs Sofa und gucke mir vielleicht doch mal den ein oder anderen Film an, eben auch die erwähnten von dir, bevor, waren ja mehrere gleich hier. Drei sowas gucke ich mir bestimmt mal vielleicht im nächsten
Herbst an. Ich habe jetzt auch für mich mitgenommen, ich habe jetzt von dieser Liste ungefähr oder generell von Sachen, wo ich jetzt sage, das ist eine Bildungslücke, habe ich jetzt ungefähr 30 Filme, die ich noch nicht gesehen habe, wo ich sage, die will ich sehen und das sind wirklich Bildungslücken. Da sind jetzt eigentlich lauter Sachen dabei, die ich jetzt auch schon erwähnt habe oder halt auch noch, was weiß ich, der Zauberer von Oz oder sowas. Das sind einige Sachen da dabei, die ich eben gucken will. Viel von Hitchcock eben. Mhm. Und andere Sachen, die ich eben schon länger auf der Liste habe. Aber es sind oft dann auch Filme, wo jetzt eben nicht so einfach sind, die schwer verdaulich sind, die da jetzt dann nicht jetzt einfach so, ach, es ist jetzt Samstagabend, wir gucken jetzt mal, was weiß ich, Requiem for a Dream oder Der Pianist. Also das, das ist dann auch manchmal so eine Sache.
Definitiv. Aber wir haben wieder viel Inspiration auf jeden Fall für später gesammelt. Ja. Und wir können auch... gerne einen Schritt weitergehen. Wir haben ja noch zwei Sachen vor heute und wenn ich auf die Uhr gucke, wir haben schon ordentlich uns hier über die Filme jetzt unterhalten, aber du hattest ja auch noch in unserem Vier-Augen-Tipp für heute was dabei, was du gern wieder weitergeben möchtest, was aber auch keine Sache ist bestimmt, die ich mir mal schnell an einem Abend angucke, ne?
Nein, das nicht, aber es ist, also es geht um eine Serie, die heißt The White Lotus. Mittlerweile läuft sie in der dritten Staffel. Die dritte Staffel läuft aktuell bei Wow und bei Sky. Die läuft jetzt noch bis zum 7. April. Die 8 Folgen hat die dritte Staffel. Die erste Staffel hat 6 Folgen, die zweite hat 7. Die gehen dann meistens so eine Stunde, die Folge, oder so eine knappe Stunde. The White Lotus ist eine Serie von dem Drehbuchautor, Schauspieler und Reality-Show-Teilnehmer Mike White, der hat zum Beispiel das Drehbuch zum Film School of Rock hat er geschrieben. Und White Lotus ist an sich eine Anthologieserie. Es geht immer in jeder Staffel um eine neue Anzahl von Leuten in einem White Lotus Hotel. Das ist so eine Kette. Ich weiß gar nicht, ob es die in echt gibt oder ob die erfunden ist. Die erste Staffel spielt auf Hawaii. Da sind so verschiedene Urlauber und eben auch verschiedene Mitarbeiter des Hotels. Und in der ersten, und da werden halt so, brechen Konflikte aus. Und der Witz ist an sich bei The White Lotus, du erfährst am Anfang immer, dass irgendjemand stirbt. Du weißt aber nicht wer. Und dann springt die Handlung eine Woche zurück und es wird quasi erzählt, was alles passiert ist und was dazu geführt hat, dass die Person stirbt. In der zweiten Staffel sterben dann sogar mehrere Personen. Du weißt allerdings dann auch nicht, wer es ist. Und jetzt am Anfang von der dritten Staffel weißt du dann nur irgendwie, dass da auch jemand gestorben ist, dass dann da irgendwelche, dass da irgendwie Schusswechsel stattfinden. Und es ist ein immer illustres SchauspielerInnen-Ensemble, das da immer agiert. An sich ist es eine Anthologieserie, das heißt, du könntest jetzt Staffel 2 fast unabhängig von Staffel 1 gucken. Allerdings ist es so, in Staffel 2 gibt es eine Hauptfigur, die aus Staffel 1 wiederkehrt, und in Staffel 3 gibt es eine Hauptfigur, die auch aus die aus Staffel 1 wiederkehrt, die nicht in Staffel 2 war. Und im Endeffekt ist es deswegen so spannend, weil es sind interessante Figuren, ganz unterschiedliche Reiche, aber eben auch normale Leute, die nicht reich sind oder die vielleicht finanziell zu kämpfen haben, und die da so aufeinanderprallen in diesen Hotels. Die zweite Staffel spielt auf Sizilien in einem White Lotus Hotel und die aktuelle dritte Staffel spielt in Thailand. Und wenn du jetzt so als Themenüberschrift das so hast, Staffel 1 ist dann so die Schere zwischen Arm und Reich und Kolonialismus, Postkolonialismus und so weiter ist da ein Thema. Staffel 2 geht es dann so um Liebe, Sex und Treue. Und Staffel 3 geht so im weitesten Sinne um, was weiß ich, versuchen im fernen Thailand so Spiritualität zu finden und oder irgendwie neuen Lebensmut zu schöpfen oder irgendwie seine eigenen Dämonen hinter sich zu lassen, sowas in der Art. Und das ist immer richtig toll geschrieben, richtig toll inszeniert. Ganz großartig ist auch die Musik von einem chilenisch-kanadischen Komponisten namens Cristobal Tapia de Ver. Der macht dann immer so Musik mit so vokalisierenden Gesang und komischen Instrumenten, auch ein bisschen immer so auf die Lokalität der Staffel zugeschnitten, und das ist auch immer ganz toll gespielt und wie gesagt, ist auch immer lustig, es ist eine Satire eigentlich, aber es ist eben auch ernst, es passieren auch schlimme Dinge und es gehen Dinge schief und Leute sterben eben, und es ist aber auch teilweise hemmungslos überzeichnet oder gelungen überzeichnet, und ich finde das immer spannend. Ich fand die zweite Staffel sogar noch eine Spur besser als die schon gute erste Staffel. Und jetzt bin ich gespannt, wie die dritte Staffel, wie die jetzt dann weitergeht. Es stehen da jetzt für mich aktuell noch 3 Folgen aus, also 6 bis 8, die dann eben jetzt dann noch kommen. Und ich bin gespannt und ich kann das nur empfehlen. Es ist eine HBO-Serie, also HBO steht ja im Serienbereich eigentlich fast immer für hohe Qualität in jeglichen Bereichen. Und es gibt zu den ersten beiden Staffeln gibt's auch schon Kritiken auf 4-Augen-Kino.
Genau, die ich natürlich dann in den Shownotes wie immer verlinke. Und ja, für alle, die es interessiert, inklusive mir, die dürfen dann da mal reingucken, weil das ist jetzt eine Serie, wo ich noch gar nichts davon gesehen habe, wo ich auch nur mal den Titel gelesen hatte. Insofern werde ich mir dann natürlich anschauen, was Marius dazu schreibt. Und aber es klang ja schon recht begeistert.
Ja, also es ist schon toll. Es ist schon eine der besten, wenn ich jetzt die besten Serien seit 2020 eben küren müsste, wäre The White Lotus auf jeden Fall dabei. Die erste Staffel ist von 2021, das wurde von 2022 und die dritte ist eben jetzt aktuell gerade am Erscheinen bei, gibt's alle 3 Staffeln, gibt's bei Wow und bei Sky im Abo.
Okay, und dann haben wir noch zum Abschluss unserer Folge 13 kein Horrorthema, sondern unsere beliebte 4-Augen-Zufallskritik. Ich habe also wieder unseren Zufallsgenerator angeschmissen und der spuckt echt immer sehr, sehr spannende Sachen aus. In dem Fall nämlich einen Film aus 2005, den tatsächlich, wie wir festgestellt haben, Marius und ich damals zusammen im Kino gesehen haben. Und es wurde Mr. and Mrs. Smith. Welche Erinnerungen hast du noch daran, Marius?
Also das ist vor 20 Jahren gewesen, da waren wir 23, 24, also noch sehr für so, sag jetzt mal, so leichte Komödien zu haben. Das ist ja so eine Actionkomödie über ein Ehepaar, das gespielt wird von Angelina Jolie und Brad Pitt. Und die finden halt raus, dass sie gegenseitig, sie sind in Wirklichkeit Auftragskiller beide und wussten davon aber nichts, hatten da immer so Tarnjobs. Und irgendwann müssen sie auf sich gegenseitig auf sich losgehen. Und das war ein ganz kurzweiliger Film, habe ich ganz gut in Erinnerung. War natürlich auch ein bisschen viel Action und ein bisschen Materialschlacht und so weiter. Und ist natürlich spannend, wenn dann die zwei Ehepartner im eigenen Haus aufeinander losgehen und für sich versuchen, dann irgendwie umzubringen. Heutzutage würde ich sowas, glaube ich, jetzt nicht unbedingt mehr im Kino schauen. Aber damals war das ganz unterhaltsam, ganz gelungen. Und es war ja auch so, Brad Pitt und Angelina Jolie waren ja lange Zeit ein Paar. Und das war, glaube ich, der Film, in dessen Verlauf, in der Dreharbeiten sie zusammengekommen sind.
Es war der Auslöser. Also ja, da erinnere ich mich auch noch dran. Und ganz ehrlich, also wenn ich den Film jetzt so ein bisschen Revue passieren lasse, ich kann mir sehr gut vorstellen, warum. Ja, ja. Einfach, weil dieser Film so total von diesem... wir sind im Film ein Paar, aber irgendwie haben wir doch unsere Punkte, die nicht so passen. Der eine so, der andere so, der eine ist eher der Chaot, der andere ist eher der Ordentliche. Ja, also wie es in echten Beziehungen einfach halt so ist. Keiner ist irgendwie gleich dem anderen. Und ich konnte mir damals wirklich dann, als ich gelesen habe, okay, die sind jetzt zusammen, konnte ich mir wirklich vorstellen, bei dem Film, das musste ja passieren. Irgendwie. Also ich habe damals auch, du hast schon sehr unterhaltsam gerade erwähnt, sei er gewesen. Ich habe damals ja eine zweite kleine Kritik unter deine Kritik drunter geschrieben als Kommentar auf unserer Vier-Augen-Kino-Seite mit dem Übertitel Gute Unterhaltung. Also das trifft es ganz genauso. Das Ding ist ein belangloser Film im Endeffekt, der jetzt natürlich nicht in der Top 250-Liste auftauchen wird.
Aber, der sollte nicht mal in der Top 1000-Liste auftauchen.
Aber auf jeden Fall, es ist Unterhaltung und es ist gute Unterhaltung. Also mir würde der wahrscheinlich heute auch noch Spaß machen, den anzuschauen. Ich würde den jetzt wahrscheinlich nicht mehr bewusst irgendwie angucken, aber wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Kumpel sagt, Filmabend, wir gucken den, würde ich nicht sagen, nee, deswegen komme ich nicht, weil der kommt, der Film. Also es ist Unterhaltung, es ist typisches Hollywood-Popcorn-Kino und er hat zum damaligen Zeitpunkt wirklich Spaß gemacht.
Ja, es ist auch ein gutes Zeitzeugnis, was wir damals für Filme im Kino angeguckt haben und eben auch zusammen. Also da waren wir ja bei dir und haben dann da irgendwie zusammen erst meine Filmkritik geschrieben und dann hast du deine noch irgendwie nachgekleckert oder so.
Genau.
Von daher, ja, das ist, da gab es ja dann auch, ist mir gerade eingefallen, da gab es letztes Jahr auf Amazon Prime eine Serie mit dieser Prämisse, wobei die da ganz anders, da ist es irgendwie so, dass es eben so eine Geheimorganisation und die tun zwei Leute anwerben, die sie nicht kennen, die so als Ehepaar posieren und da Aufträge ausfüllen, Leute umbringen oder halt irgendwelche einfachen und die verlieben sich dann natürlich ineinander und dann müssen sie dann irgendwann mal harte Entscheidungen treffen, ob sie jetzt dann zusammenarbeiten oder ob jetzt einer von beiden sagt, nee, ich will jetzt einen anderen Mrs. oder Mr. Smith haben, weil das funktioniert nicht. Und es war so eine kurze Serie, die auch so, war teilweise ein bisschen ernster, hatte aber zum Beispiel lustige Gastauftritte. Ron Perlman war in einer Folge zum Beispiel als Gast dabei, hat auch ein bisschen so internationales Flair gehabt, weil es hat dann auch in den Alpen und in Italien und so weiter gespielt.
Die hieß genauso, ne? Gleicher
Titel. Ja, Mr. und Mrs. Smith und wird auch irgendwie so nach Charakteren von eben dem Film und sind aber neue Figuren und die Ausgangssituation ist von vornherein ein bisschen eine andere. Fand ich ganz, ganz gelungen, aber war jetzt nicht so bahnbrechend. War ganz anders als der Film, aber es sind ja im Endeffekt auch 20 Jahre seitdem vergangen. Also.
Aber auf jeden Fall eine schöne Reminiszenz an damals. Ja. Du hast 7 vergeben, ich habe 7/8 vergeben. Wir waren uns also damals ziemlich einig. Gute Unterhaltung, aber jetzt nichts für die Zukunft, wo man so unbedingt wieder dran denken muss und nochmal in 30 Jahren drüber gehen. Aber unser Zufallsgenerator erledigt es einfach für uns. Ne?
Ja, das ist ja auch bei 1000 noch was Kritiken, das ist ja auch gut.
So sieht's aus.
Ja.
Okay, dann haben wir doch wieder einiges hier abgearbeitet und ich denke, es waren viele Inspirationen für alle dabei, die sich einfach für Film und Kino interessieren. Selbst für uns waren Inspirationen dabei, haben wir ja schon gesagt. Oh, ja. Also unsere Listen sind wahrscheinlich mehr gefüllt als zuvor auf jeden Fall. Und ja, das war unsere Folge 13. Von meiner Seite aus danke, dass ihr uns die Treue haltet, dass ihr immer hier gern bei uns reinhört und wir kommen auf jeden Fall wieder.
Genau, also wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Freue mich immer auch, wir freuen uns auch über Rückmeldungen. Ich kriege die dann meistens im persönlichen Kontakt und ist ganz interessant, weil ich meistens dann ein paar Tage später wirklich vergessen habe, was ich jetzt genau hier im Podcast gesagt habe. Aber es macht immer wieder Spaß und heute war ein spontan gewähltes Thema, was dann aber auch ganz interessant ist und man muss immer schauen, dass man, auch wenn man vielleicht nicht so viel Zeit hat, dass man immer für sich versucht, filmisch seinen Horizont eben zu erweitern und da bin ich immer sehr dafür. Und da haben wir heute ganz gute Anlass geliefert, sowohl für uns beide selbst als auch die Zuhörer und Zuhörerinnen.
Auf jeden Fall. Demnach macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.